saß. Ich hatte das Gefühl, mein Gehirn trocknet ein. Ich musste zwischendurch so eine kleine Schlummerdenkpause, Siesta einlegen und dann konnte ich weiterarbeiten. Aber ich bin dann irgendwann gestern in der Nacht fertig geworden und mein lieber Bruder Christian, der war die ganze Zeit bereit, noch zusätzliche Impulse aufzugreifen für das, was mir dann noch zusätzlich eingefallen ist. Wir hatten heute in der Fürbitte gravierende Gesundheitsprobleme bei Geschwistern. Und das passt jetzt in mein Thema. Ich habe mich mal über ein Thema hergemacht und nenne das, was brauchen wir dringend? Was brauchen wir dringend? Ja, es schien so, dass die Gesundheit das Wichtigste ist. Wir beten dafür und das sind die Fälle, wo wir am meisten uns noch im Gebet vereinigen. Bei anderen Themen recht wenig, bei manchen gar nicht. Wie ist das mit der Gesundheit? Mich hat das die letzten Jahre in meinem Leben sehr gestört, wenn Menschen mir begegneten und sagen, ich wünsche dir Gottes Segen, Pause, aber ganz besonders gute Gesundheit. Ich hatte so das Gefühl, der Segen wird mir weggenommen und stattdessen Gesundheit geschenkt. Ich habe gesagt, du kannst die Gesundheit für dich haben, ich will Gottes Segen. Und wenn er mir darüber hinaus Gesundheit gibt, danke, aber der Segen ist mir wichtiger. Und das ist so ein Gedanke, der mich immer beschäftigt hat und ich möchte deswegen diese Frage der Gesundheit mal von einer ganz anderen Seite aufrollen, um zu begreifen, dass da viel, viel mehr dran ist. In der Gesellschaft ist diese körperliche Gesundheit frei von Krankheit das übergeordnete und wichtigste Thema. Das können wir bei allen Grüßen, bei allen Gesprächen nehmen. Bei den alten Leuten wird nur über Krankheit gesprochen, kaum andere Themen. Also das beherrscht eigentlich alles. Der Wunsch nach Gesundheit, das Gebet für Gesundheit, die Bitte um Gesundheit. Und dabei gibt es wichtigere Dinge als gerade das. Das kann man natürlich Menschen, die krank sind, etwas schwerer nur beibringen. Denen, die es nicht sind, vielleicht etwas leichter. Ich glaube, dass es wir eine Betrachtung einmal legen sollten auf gesunde Gemeinde. Und dass wir für unsere Gemeinde beten und dass wir dafür sorgen, dass sie gesund wird und gesund bleibt, teilweise ja auch gesund ist. Es ist ja nicht so, dass sie also eine schwer kranke Gemeinde ist, aber Krankheitssymptome sind überall zu finden. Und da geht es also ganz gravierend um Gesundheit. Und so wollen wir mal unsere Blickrichtung ändern, weg von uns persönlich, von unserem eigenen Befinden, von unseren eigenen Wünschen, von unseren Krankheitsgedanken und wollen uns Gottes Handeln zuwenden. Und in ganz besonderer Weise bereit sein, seine Pläne zu akzeptieren. Ich habe mir zu diesem Thema einige Punkte aufgeschrieben. Der erste Punkt lautet, wir brauchen gesunde Bekehrungen. Gesunde Bekehrungen. Also nicht nur zum Glauben kommen, sondern umkehren um 180 Grad. Und das ist ein Unterschied. Bekehrungen, die das Einst und das Jetzt beschreiben. Die nicht einfach alles so weiterführen, was war, es hat sich nichts geändert. Ich habe das mal in mein eigenes Leben gedacht. Vor 34 Jahren war bei mir eine Umkehr von 180 Grad drin, als ich zum Glauben kam. Ich habe mein sündhaftes Leben abgelegt. Ich habe den Job abgelegt. Ich habe die Karriere abgelegt. Ich habe alles weggelegt für Jesus. Und seither bin ich mit ihm unterwegs. Das heißt nicht, dass ich fehlerfrei bin. Das ist nicht, dass ich schuldfrei bin. Aber es heißt, dass ich als begnadigter Sünder ihm dienen durfte. Und dazu ein Text aus Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Von Götzen zu Gott bekehrt. Vom Mammon Geld zum wahren Gott, um mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt genug andere Beispiele. Und ich wurde auch ein bisschen befeuert durch die Vorstellung von Danilo, am letzten Sonntag und am Mittwoch hat sich das noch in sehr schöner Weise vertieft. Auch da ist so eine Bekehrungsgeschichte da, da kann man nur staunen. Ich wünschte sie jedem von euch. Ich wünschte, dass ihr darüber immer nachdenkt und dass ihr euch das klar macht. Das ist etwas anderes, mit Jesus zu gehen oder ohne ihn zu leben. Und mit ihm zu gehen als Herr, der dein Leben beherrscht und der mit dir geht und dem du gehorchst. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das einmal so deutlich merken. Wir brauchen ein gesundes Gottesbild. Seit der Zeit der Aufklärung hat sich dieses Gottesbild verändert, hat sich verschoben bei uns in unserer Gesellschaft, zumindest hier im Abendland. Massive Änderungen waren da. Und diese Änderungen haben auch zu einer Schieflage bei den Christen geführt. Heute wird uns Gott meist als der liebende Gott vorgestellt. Der liebende Vater, ein alter Mann, der ab und zu mal nicht aufpasst. Und wieso hat er das zugelassen? Man kennt so diese Formulierung, die da ist doch seine Liebe, die ist. Und wenn seine Liebe ist, dann kann ich doch alles machen, wenn er mich liebt. Es wird hierbei etwas ganz Starkes ausgeblendet, nämlich die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes. Die Liebe ist die eine Seite und die Gerechtigkeit und die Heiligkeit ist die zweite Seite, die nicht mehr stark eingeblendet wird. Wir müssen uns neu mit Gottes Wort beschäftigen, um festzustellen, dass Gott anders ist, als die meisten Menschen es meinen. Die Bibel schildert uns Gott von beiden Seiten. Sowohl ein heiliger und gerechter, als auch ein bedingungslos liebender. Das eine geht nicht ohne das andere. Erst wenn wir die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes verstehen, können wir die gewaltige Erlösungstat auf Golgatha erst richtig werten. Das war die Tat des heiligen Gottes, der seinen Sohn für unsere Gerechtigkeit hat sterben lassen. Ja, dahinter steht die bedingungslose Liebe, aber es geht nicht ohne die gerechte Strafe. Und dafür hat er Ersatz gefunden, dass es an uns vorbeigeht. Also diese Liebe ist so überwältigend, dass man sie eigentlich gar nicht stärker beschreiben kann. Nur durch das Sterben Jesu am Kreuz sind wir gerechtfertigt worden. Durch nichts anderes. Wir haben selber nichts dazu tun können. Wir brauchen ein gesundes Menschenbild. Das ist ein starkes Thema. Wir alle sind durch die Schule des Humanismus gegangen. Und das hat auch unser Menschenbild, unsere Sichtweisen verändert, was man vielfach in Gesprächen durchaus erkennen kann. Der Mensch, das Ich, das Ego steht im Denken im Mittelpunkt, dorthin, wo eigentlich Gott gehört. Wir denken zuerst an uns, wir denken an die guten Menschen. Es wird uns vorgegaukelt, der Mensch sei gut und wir müssen uns ein wenig anstrengen, dann ist Gott auch mit uns zufrieden. Das erleben wir, das predigen große Religionen und führen so in diesen Irrweg. Die Bibel zeigt uns den Menschen in seiner absoluten Verlorenheit. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ein vernichtendes Urteil, das Gott spricht. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers gerne lest in Römer 3. Es ist sicherlich ein Thema, über das vielleicht auch nicht so unbedingt gepredigt wird. Unsere absolute unheilbare Verlorenheit. Dass wir als Menschen Gott brauchen, dass wir Hilfe brauchen, aus dieser Verlorenheit herauszukommen. Dass wir als Sünder, die wir begnadigt wurden, weiter Sünder sind. Zur Sünde fähig, aber sie nicht mehr unbedingt tun müssen. Das ist eigentlich unser Wesen und das wird unterbelichtet mit diesem einfachen Bild, der Mensch ist gut, da kann nichts Schlechtes sein. Also was aus dem Menschen herauskommt, was manchmal in mir steckt und was ich für Gedanken habe, da erschrecke ich selber vor. Das also auch mal so ganz deutlich zu sagen, die kommen und sie können nur mit Jesu Kraft beseitigt werden. Das geht nicht anders. Ich glaube, das geht jedem von uns so, dass da immer wieder etwas hochkommt und das müssen wir niedrig halten. Ich kann so bei den Punkten mich nicht viel aufhalten. Ich mache so einen kleinen Flug durch diese Gedanken, die ich mir gemacht habe. Wir brauchen gesunde Sündenerkenntnis. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von unserer Ungerechtigkeit. Für eine klare und eindeutige Bekehrung unseres Lebens zum Herrn hin ist notwendig, dass wir die absolute unheilbare Sündhaftigkeit und dass wir dieses Verlorensein akzeptieren, erkennen, begreifen, verstehen, annehmen für uns. Wie gerne stellen wir uns hin und sagen, hab doch nichts Schlimmes getan, ich habe niemanden erschlagen, ich habe nicht gestohlen und wir können das weiter aufhören. Ich bin jetzt 56 Jahre verheiratet, immer noch glücklich mit meiner Frau. Soll euch grüßen. Sie ist mit ihren Töchtern in Hamburg. Die machen ein sogenanntes Mädelswochenende. Ich bin doch gut. Aber zuzugeben, dass dem nicht so ist. Zuzugeben, dass die Gedanken, die in mir stecken, das beweisen. Und dass es auch Momente gibt und Schritte gibt, wo ich in Stolpern komme. Und Jesus brauche, dass er mich auffängt. Das ist das, was wir brauchen. Keiner kann zu seiner Errettung was beitragen. Allein die Gnade Gottes hat gerettet. Nur die Gnade Gottes, nichts anderes. Und die Vergebung durch den Tod Jesu am Kreuz. Golgatha ist die große Rettungstat und die Umkehr. Aus dieser Sündenerkenntnis folgt das Nächste. Wir brauchen gesunde Vergebung und Versöhnung. Bekennt einander die Sünden und betet miteinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das Gebet des Glaubens und die Krankenheilung, wie wir das in Jakobus 5 lesen können. Und die Salbung der Kranken macht so manchen Schwierigkeiten. Ich weiß, dass Helmut da sehr stark voranschreitet, darüber freue ich mich sehr, dass er sehr viel Salböl braucht und verbraucht, im positiven Sinne Menschen zu salben, für Gott zu salben. Das, denke ich, ist wichtig, dass wir uns das irgendwo ganz deutlich merken. Gottes Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft ist riesig, ist grenzenlos. Vergesst das nicht. Ich habe eben gerade zu Marco gesagt, als wir da saßen und er sagte, du, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich was vergesse, besonders jetzt in der Hitze. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, du bist Marco, ein begnadigter Sünder und du darfst vergessen, guckt er mich so an, du darfst Fehler machen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle so akzeptiert. Also ich bin hier hingekommen in der Bereitschaft, dass ich Fehler machen darf, die könnt ihr mir gerne sagen. Und dass ihr das akzeptiert und mildtätig und barmherzig mit mir seid. Und ich habe ihm gesagt, das sind die Geschwister mit dir auch, wenn du da oben stehst. Doch wir müssen diese Angst ablegen, perfekt zu sein. Das können wir sowieso nicht alle. Wir brauchen Vergebung. Und wir brauchen Versöhnung. Wir brauchen einander, dass wir irgendwo uns gegenseitig helfen und auch erkennen, keiner ist perfekt. Wenn du einen anderen beurteilst, kehr erstmal vor deiner eigenen Haustür und dann ist dein Herz vielleicht milder gestimmt. Wenn wir das verstanden haben, dass Gott so riesig ist in der Vergebung, dann können wir auch unseren Mitmenschen eher vergeben. Wir brauchen unsere Schuld nicht mehr klein zu reden. Wir brauchen nicht irgendwelche Entschuldigungen zu stammeln oder es auf die Umstände hinzuweisen. Das war, das ist, das war ein Fehler, okay, das habe ich vergessen, das habe ich falsch gemacht. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Bitte vergib mir. Und der Herr wird es tun. Diese Barmherzigkeit wünsche ich euch. dann brauchen wir auch keine Notlügen mehr, um unser Gesicht zu wahren, wie das so viele Menschen brauchen. Wir brauchen gesunden Glauben. Was ist gesunder Glaube? Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grunde weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Und ich lese mal weiter: und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Ungesunder Glaube lässt sich von Gefühlen leiten und von Mythen leiten. Ungesunder Glaube hat keine Basis in der Schrift und glaubt anderen, die reden alles, was sie sagen. Ich stehe hier vor euch. Ich versuche euch aus Gottes Wort einige Wahrheiten weiterzugeben, so wie sie mir wichtig wurden. Und ich bin bestimmt kein Märchenerzähler, aber ihr solltet mich trotzdem prüfen und kritisch sein. Das ist das, was wir einfach brauchen. Positiv, kritisch sein und zuhören. Heute spielen Traditionen, zum Beispiel, wie ich das in der Brüdergemeinde ganz stark erlebt habe, Erfahrungen, Visionen und Emotionen eine sehr große Rolle. Gesunder Glaube verlässt sich auf die klaren Aussagen in Gottes Wort. Um diese klaren Aussagen zu haben, muss ich in Gottes Wort lesen. Komme ich nicht dran vorbei. Und das ist, ich sage euch, mehr und mehr eine persönliche Sache. Wir sind jetzt 4 Jahre in unserem kleinen Bibelkreis Hunger nach Gottes Wort unterwegs. Und ich kann euch sagen, ich bin reich beschenkt in der Vorbereitung dieser Abende und noch reicher beschenkt in dem, was dann herauskommt, wenn wir uns Gottes Wort in die Hand nehmen und an bestimmten Kapiteln, Texten entlang gehen, in die Tiefe gehen, zusammen sammeln, was dem einen oder dem anderen dazu einfällt, ist unglaublich, wie wir hier zulernen und wie wir geistlich wachsen dürfen. Das ist sehr, sehr schön. Die klaren Aussagen aus Gottes Wort, das ist das Entscheidende, was wir für unser Leben brauchen. Wir brauchen ein gesundes Gebetsleben. Dazu heißt es in Thessalonicher 5, Vers 17, betet unablässig. Und gerade das Gebetsleben ist so eine kritische Stelle, wo vielleicht noch viel Gesundung nötig ist, nach meinem Eindruck. Ich bete immer noch nicht genug für meine persönliche Einschätzung. Auch wenn ich mich hier vielleicht in der Gemeinde häufiger äußere, auch wenn ich in einen Gebetskreis gehe, wo das Beten Freude macht und in die Tiefe geht, das reicht nicht. Wenn ich so das gesamte Bild angucke, in den Gemeinden überall sind Gebetsstunden inzwischen ganz schlecht besucht. Warum? Ich weiß es nicht. Geringe Beteiligung. Und von den wenigen, die da sind, beten noch viel weniger. Häufig entsteht der Eindruck, dass Gebete gesprochen werden und nicht wirklich aus dem Herzen kommen. Fehlt das Herzensanliegen, unsere Anliegen vor Gott zu bringen? Kommt her, wenn ihr mühselig und besaden seid, ich will euch erquicken. Wir kriegen dieses Wort, kommt her, betet mich an, redet mit mir. Aus tiefstem Herzen, ich bin da, ich will euch helfen. Bringt mir eure Sorgen, ich erledige das. Ist dieses Herzensanliegen nicht mehr da, Gott mit Dank und mit unseren Bitten zu bestürmen? Glauben wir nicht mehr, dass Gott verheißen hat, Gebete zu hören? Ich glaube, dass wir viel zu tun haben an dieser Stelle, um wirklich ein gesundes Gebetsleben in der Gemeinde zu haben. Auch heute, als wir für die Kranken beteten, war Pause gut, sehr groß, aber Beteiligung nicht so groß wie die Pause. Denkt mal darüber nach. Ich weiß, dass nicht jeder das kann, aber ich glaube, dass wir uns vor Gott da nicht weigern sollten. Wir kommen zu einem anderen Thema. Gesunde Ehen und Familien brauchen wir. Das sind alles Dinge, die kontra gegen die Gesellschaft gehen. Unserem Herrn ist das ein großes Anliegen. Und dabei ist die Ehe heute so angefochten wie nie vorher. Ehen gehen kaputt, ehe sie sich richtig entfalten konnten. Aber die Ehe ist das Zeugnis Gottes, dass in der Gemeinde und durch das die Gemeinde deutlich wird, zu ihm zu gehören. Ein Zeugnis. Seine gute Ehe ist ein Zeugnis. Seine gute Familie ist ein Zeugnis. Und für gesunde Gemeinden brauchen wir gesunde Ehen. Das ist ein ganz einfacher Satz. Eine Gemeinde, die gesunde Ehen hat, ist eine gesunde Gemeinde. Eine Gesellschaft, die gesunde Ehen hat, ist eine gesunde Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist sterbenskrank. Und das hängt daran, dass die Wertvorstellung Ehe, Familie systematisch zerstört wird. Und die, die es durchhalten wollen, kämpfen müssen, den Weg wirklich zu gehen. Heute macht jeder jeden an. Es gibt keine Frage. Früher zählte der Ehering immer noch als ein Schutz, zu sagen, guck mal, ich bin verheiratet, ich brauche niemanden mehr. Heute spielt das alles keine Rolle. Es sind ganz andere Gedanken da. Gesunde Ehen sind der gesunde Nährboden für die Erziehung der Kinder. Und das überträgt sich dann in die Gemeinde. Das ist ein Gleichklang, der da ist. Gesunde Erziehung, damit die Kinder früh Jesus erkennen und lieben lernen. Das ist es, was wir brauchen. Und dazu aus Römer 5:25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Diese Hingabe Jesu für die Gemeinde, das ist die Hingabe, die wir auch in der Ehe zueinander brauchen, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Wir brauchen ein gesundes Gemeindebild. Was ist Gemeindebild? Es gibt viele Gemeinden, wo man kleine Arbeitskreise bildet und sagt, wir wollen mal über unser Gemeindebild nachdenken, über unser Selbstverständnis nachdenken, über unser Leitbild nachdenken. Vielfach Themen in den Gemeinden. Ich habe in diesem Jahr bei einer meiner Predigten über das Thema schon einmal gesprochen, sehr viel ausführlicher, als das heute in der Kürze kam. Machen wir uns deutlich, dass unsere Gemeinde nicht unsere Gemeinde ist, sondern dass es die Gemeinde Jesu ist. Es ist ganz wichtig, dass wir das haben. So sehr wie wir zu Jesus gehören und nicht mehr selbst sind, so gehört die Gemeinde Jesus, ist sie gewissermaßen selbst, er ist die Gemeinde und wir gehören als seine Glieder dazu, er das Haupt, wir sind am Leib. Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht Zweckmäßigkeit, gute Organisation, Pragmatismus ist das, was wir brauchen als Gemeindebild. Nein, es geht um Gottes Verehrung und Ehre. Wir brauchen den Blick auf ihn. Wir brauchen Jesus im Herzen. Und das ist das Bild, das wir brauchen. In Timotheus 3, Vers 15. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Die Grundfeste ist Jesus Christus. Die Säule ist Jesus Christus. Die Gemeinde Gottes ist Christus. Das ist das, was wir für uns verinnerlichen sollen. Noch ein wichtiges Thema. Wir brauchen gesunde biblische Lehre. Paulus hat Timotheus und Titus mehrfach darauf hingewiesen, mehrfach deutlich gemacht, dass sie gesunde Lehre zu verkündigen haben. In Timotheus 4:2-3, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Interessantes Wort, in den Ohren kitzelt, weil es sie treibt. Ich glaube, da ist vieles in Bewegung, auch in vielen Hinsichten in negativer Weise. Ich sehe uns hier auf einem ganz guten Kurs, aber was gut ist, kann ja noch viel besser werden, wenn wir das mal für uns verinnerlichen. Das Gute darf nicht der Feind des Besseren sein. Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt. Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern vermittelt hat. Gesunde Lehre. Die Evangelien. Das hat er ihnen vermittelt. Das ist das Entscheidende. Und die Lehre der Apostel ist das, was die Bibel sagt über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist. Auch das brauchen wir in ausgewogener Weise. Die Lehre der Verlorenheit brauchen wir. Die Lehre über Sünde, über die Hölle, die brauchen wir, damit wir den Himmel umso besser verstehen können, der ja unser Ziel sein sollte. Die Lehre über das Geheimnis der Gemeinde, über die Botschaft der Rettung über Golgatha, durch Golgatha. Das ist das, was wir brauchen. Und auch die Lehre der zukünftigen Dinge. Nicht ganz einfach, aber es sollte ausgewogen sein, auch in den Predigten, in dem, was in der Gemeinde ist. Ich freue mich in diesem Zusammenhang auf das Jahresthema im nächsten Jahr. Und wir haben in unserem Bibelkreis beschlossen, wir werden die Monatsthemen dort auch entsprechend aufbereiten. Das wird dann noch ganz anders sein, als das hier vielleicht ist. Und ich kann nur einladen, ich werde also die Termine frühzeitig bekannt geben, wenn der ein oder andere noch dazukommen möchte. Ein bisschen Raum haben wir noch. Nicht für 100 Leute, aber wenn ein paar kommen, wir sind ja auch nicht so ein riesiger Kreis, dann ist das sicher vielleicht für das Thema gut und macht Geschmack für die Zukunft. Wir brauchen gesunde Ältestenschaft. Da hätte ich 20 Bibelstellen hinschreiben können. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Es ist hier nur ein ganz kleiner Punkt. Es kann gar nicht ausgewogen sein. Aber weil wir diese frohmachende Botschaft haben, dass wir jetzt 6 Älteste haben, einschließlich unseres Pastors, dass 4 neu berufen wurden. Und das in großer Einmütigkeit in der Gemeinde, erlaubt mir ein paar Sätze dazu. John MacArthur hat geschrieben, richtige biblische Gemeindeleitung durch Älteste stärkt die Gemeinde. Denn die biblische Norm für Gemeindeleitung ist eine Gruppe von Ältesten, die von Gott eingesetzt sind. Da findet die biblische Leitung statt. Wir haben unter den Ältesten einen Pastor, aber der steht da nicht alleine. Und der ist nicht alleine der biblische Leiter, sondern ihr seid es als das Ältestenteam. Und ich möchte euch ein paar Gedanken von den ganz vielen, die es gibt, dazu in euer Herz schreiben. Ihr, die ihr heute da seid, sind ja leider nicht alle da. Leiterschaft bedeutet demütigen, liebevollen Dienst. So haben wir das auch hier erlebt, auch als wir nur 2 Älteste hatten. Aber das brauchen wir. Wir brauchen das Vorbild an Reinheit, an Fleiß und an Hingabe. Das heißt, sich nicht totarbeiten, aber sichtbar machen, mir ist diese Verantwortung bewusst. Leiterschaft bedeutet Gemeinde unterrichten, nähren und beschützen. Eine riesige Aufgabe. Es ist eine hohe Verantwortung vor Gott. Und ich kann wirklich nur uns alle darum bitten, dass wir uns betend hinter unsere Ältesten stellen, dass sie wenigstens ein bisschen dieser riesigen Forderungen, die in der Bibel aufgebaut sind, gerecht werden können. Und dass wir uns über das, was wir sehen, so sehr freuen, dass wir noch mehr für sie beten und sie dadurch beflügelt werden und die Weisheit bekommen, die richtigen Entscheidungen zu führen, die richtigen Visionen zu entwickeln und die Gemeinde voranzubringen. Betet für diese Ältesten. Wir sind im Aufbruch, sie müssen sich sortieren. Wir haben einen neuen Weg vor uns. Ich freue mich sehr drauf. Ich finde diese Zäsur einfach begeisternd schön. Ich komme so langsam zum Schluss. Wir brauchen demütiges Miteinander. Petrus 5,5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Darum auch die demütige, dienende Bereitschaft der Ältesten. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Ich würde das demütige Rechtgläubigkeit mal nennen wollen, also das richtige Glauben, gesunder Glaube, aber demütig. Wie hängt das zusammen? Für gesunde Lehre sich einsetzen, biblische Wahrheiten mutig verkünden und nicht verstecken. aber anderen Menschen gegenüber barmherzig und freundlich zu sein. Barmherzig, freundlich, liebevoll. Nicht, dass wir uns die Weisheit gegenseitig um den Kopf hauen. So wie ich es auch in der Brüdergemeinde erlebt habe. Was nützt uns alles Wissen und alle Rechtgläubigkeit, wenn wir sie nicht verstehen, richtig an den Mann zu bringen? Es gehört auch dazu, Barmherzigkeit jedem gegenüber ihn mitnehmen. Wir können nicht zwischen Rechtgläubigkeit und Demut wählen, wir brauchen beides. Und die Ältesten brauchen auch beides. Und wir brauchen auch noch ein herzliches Miteinander, denn daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich habe ein gutes Zeugnis erlebt. Wir hatten eine Mitarbeiterin aus dem Bund, hier aus dem Landesverband, die uns schon mal in der Seniorenrunde allgemein von Gedächtnistraining so ein bisschen erzählt hat, mit uns gemacht hat. Das war sehr schön. Dann haben wir sie in unseren Seniorenkreis eingeladen und haben eine Stunde Gedächtnistraining gehabt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie toll das war. Am meisten hat mich Friedel begeistert, die heute leider nicht da ist, mit ihren fast 99 Jahren. Was da noch im Kopf steckt und was die noch rausbringt, da kann man nur staunen. Und dann war so alles fertig und dann kam diese Schwester und sagte, ich habe mich hier zu Hause gefühlt, man spürt bei euch die Liebe untereinander. Und das in unserem Seniorenkreis, wo wir manchmal auch ein bisschen hakeln können, nicht, Lieschen? So manchmal ist das auch dran. Aber meistens ist die Liebe das, was prägt. Und eine Außenstehende hat das gesehen und hat uns das gesagt. Das hat mich sehr gefreut. Die Menschen unserer Umgebung müssen anhand unseres Umganges miteinander in der Gemeinde sehen, dass das die Liebe Gottes ist, die uns prägt und die Gemeinde prägt. Und daran sollten wir bleiben. Und schließlich das letzte Zusammenbunden. Jesus alleine ist der alleinige Mittelpunkt. Niemand anders. Wir brauchen ihn. In der Gemeinde muss Jesus für jeden der Lebensmittelpunkt sein. Hier und auch sonst. Dann wird auch die Gegenwart des Herrn spürbar. Und er ist da. Er ist in unserer Mitte. Er möchte uns in dieser Weise führen. Durch diese Verbindung mit dem Herrn, mit Jesus, kann herzliche Liebe entstehen, kann tiefer Friede entstehen, kann viel Freude in der Gemeinde entstehen. Und wir sind hier auf einem Wachstumskurs zu unseren letzten Meetings. Friede, Gemeinschaft, letzten Mittwoch, Danilo stellt sich vor, so eine schöne Forumssitzung habe ich lange nicht erlebt, wie die jetzt am letzten Mittwoch. Also wir sind auf so einer Spur, die wirklich gut ist. Lasst uns weiter dranbleiben. Lasst uns weiter auf diesem Gesundheitsweg bleiben, mit Jesus vorweg. Gemeinde funktioniert nicht in erster Linie durch Organisation, Motivation und gute Planung. In den Dingen waren wir stark bisher, aber die andere Stärke, die müssen wir noch viel mehr herausfahren. Die persönliche Abhängigkeit von Jesus und auch die Abhängigkeitsgemeinschaft von Jesus. Möge er weiter unser Leben hier in dieser Gemeinde prägen, uns voranbringen. Und in besonderer Weise möchte ich an dieser Stelle von hier unseren Ältesten gottesreichen Segen und viel, viel Weisheit wünschen. Amen. Zum Segen aufstehen.